Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dass du heute Morgen da bist. Ich habe gerade vorhin so gedacht in der Anbetung, ich hatte glaube ich noch nie so eine aufregende Zeit in meinem Leben, die so lange andauert und die irgendwie nie enden möchte. Weil es sind so viele Menschen hier, die ich kennenlernen durfte und auch viele, die ich noch nicht kenne. Und ich bin echt gespannt, also jeden Einzelnen noch ein bisschen besser kennenzulernen. Nicht nur den Namen, sondern auch die Geschichte. Und es ist irgendwie einfach krass, was Gott gerade in meinem Leben so am Tun ist und ich freue mich extrem. Und das Krasse ist, ihr erlebt es wahrscheinlich nicht so wie ich und trotzdem ist er wahrscheinlich mit anderen Gefühlen hierher gekommen. Vielleicht ist der eine von euch so irgendwie, ich habe gerade gar keinen Bock gehabt, heute Morgen zu kommen oder ich bin mal gucken oder ich gucke mal rein oder bin ein bisschen müde. Und das Krasse ist, dass Gott zu jedem Einzelnen von uns reden möchte heute Morgen. Und sowohl zu mir wie auch zu euch. Und er kennt euch, er weiß, was euch bewegt. Er weiß, was in eurem Herzen ist. Und wenn wir die Offenheit haben und zu Gott sagen, Herr, rede du, Herr, dann bin ich überzeugt, dass Gott jedem Einzelnen von uns heute Morgen etwas mitgeben möchte. Ich habe ja vor 2 Wochen meine erste Predigt gehalten und da habe ich über den Galaterbrief gepredigt, Galater 1 und 2. Und das habe ich deshalb gemacht, weil es damals gerade so im Kirchenjahr war. Und danach nach der Predigt habe ich so gedacht, was predigst du dann das nächste Mal? Und dann habe ich so gedacht, ich könnte ja eigentlich eine Predigtreihe daraus machen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und deswegen wollen wir heute im Galaterbrief weitergehen. Und ich habe gemerkt, ich habe gar nicht so viele Predigtdienste das Jahr. Deswegen kann ich gar nicht so tief reingehen in den Galaterbrief. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, wenn ihr jetzt dranbleiben wollt, dann lest doch den Galaterbrief für euch zu Hause mal durch. Einmal oder zweimal oder dreimal in verschiedenen Übersetzungen. Und der Galaterbrief ist nicht ganz einfach. Deswegen dürft ihr gerne euch Fragen aufschreiben und könnt die mir schicken. Und vielleicht, wenn sich viele Fragen ergeben, so viel, dass ich sie nicht ganz in einmal beantworten kann, dann könnte man vielleicht so eine Veranstaltung machen, eine Question-Answer-Veranstaltung, wo man vielleicht Fragen austauschen kann und ich versuche dann, sie zu beantworten oder ich lade einen Experten ein, der noch bessere Ahnung hat als ich und kann vielleicht auf gewisse Fragen eingehen. Aber ich möchte euch einladen, wenn ihr Interesse habt, lest den Brief mal durch und schreibt auch die Fragen auf und schreibt sie mir. Ja, der Galaterbrief, wie ich gesagt habe, ist einer der ersten Briefe, die im Neuen Testament geschrieben wurden. Wahrscheinlich der zweitälteste Brief und der älteste von Paulus. Und der ist ungefähr so 20 Jahre nach Christi Tod geschrieben worden. Also an eine Gemeinde, die Jesus noch ziemlich gut kannte. Und ich möchte kurz nochmal repetieren, was wir das letzte Mal hatten, ganz kurz. Ich habe deswegen extra meine schönste Schrift mitgebracht. Und letztes Mal ging es ein bisschen um den Relativismus. Und um den Moralismus. Ja, und bevor ich jetzt nochmal das aufrolle, wie bitte? Das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Aber gut gemerkt. Das Wichtige ist, dass das Kreuz in der Mitte ist. Das ist das Wichtige. Aber ich find's toll, dass ihr aufmerksam seid. Und deswegen, bevor ich jetzt das nochmal aufrolle, möchte ich noch mit uns ins Gebet steigen und Gott bitten, dass Gott wirklich zu unseren Herzen redet. Herr himmlischer Vater, heute Morgen soll es wirklich um dich gehen. Nicht um uns, nicht um unsere Gefühle, nicht um unsere Gedanken, nicht um unsere Sorgen, die wir mittragen von der letzten Woche oder die wir mittragen für die zukünftige Woche, sondern es soll um dich gehen. Herr, danke für dein Wort, das du uns geschenkt hast. Und wir wollen auf dein Wort hören, auf deine Stimme hören, Herr. Weil du hast gute Gedanken über unser Leben. heilsame Gedanken und du möchtest uns ans Ziel führen. So bitten wir dich, heilige du uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Relativismus und Moralismus, zwei Feinde des Evangeliums, zwei Feinde des Kreuzes. Und der Relativismus versucht, die Sünde ein bisschen zu relativieren und niedrig zu halten, währenddem der Moralismus die Sünde so übersteigert, dass wir daran zerbrechen. Beides kommt Gott nicht gerecht. Gott nimmt die Sünde todernst. Im zweiten Kapitel, oder im dritten Kapitel vom Galaterbrief, Galater 3, Vers 1 bis 3, schreibt Paulus: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verhext? Euch, den doch Jesus Christus, der Gekreuzigte, vor Augen gemalt wurde. Allein das will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen, indem ihr nach dem Gesetz gehandelt habt, oder durch das Hören des Glaubens? Seid ihr denn so unverständig? Im Geist habt ihr empfangen und jetzt wollt ihr es mit menschlicher Kraft vollenden. Denn Galatern, die haben kurz nach Christus noch gelebt. Die kannten die Geschichten. Denen wurde Christus, der Gekreuzigte, noch vor Augen gemalt. Die haben das Kreuz noch gesehen. Und trotzdem sind sie nach links und nach rechts abgewichen. Das passiert uns allen. Wir weichen zum Relativismus ab und halten die Sünde in unserem Leben klein. Oder weichen zum Moralismus ab und zerbrechen an der eigenen Sünde. Oder überheben uns über andere Menschen. Beides kommt Gott nicht gerecht. Gott nahm die Sünde todernst. Er sagt, diese Ordnung habe ich eingesetzt und sie ist gut für euer Leben. Und Sünde zerstört euer Leben, sie zerstört eure Mitmenschen und sie zerstört die Umwelt. Und ich kann die Sünde nicht einfach so auf mich sitzen lassen. Ich muss Gerechtigkeit walten lassen. Die Sünde, die ist ernst zu nehmen. Und ich nehme sie so ernst. Ich nehme sie so ernst, dass ich am Kreuz für euch zahle. Weil ich weiß, ihr zerbrecht an eurer eigenen Schuld. Ihr könnt das gar nicht tragen. Deswegen trage ich es für euch. Lasst uns Christus, den Gekreuzigten, immer vor Augen malen. Lasst uns aufs Kreuz sehen. Einerseits, um zu erkennen, wie ernsthaft es um uns steht und um die Sünde steht in unserem Leben. Das ist keine billige Gnade, sondern es ist eine teuer erkaufte Gnade. Du bist teuer erkauft durch das kostbare Blut vom lebendigen Gott, von Jesus Christus. Und lasst uns aufs Kreuz schauen, weil wir frei sind, weil Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Wir müssen nicht mehr Opfer sein von unserer eigenen Schuld, sondern Jesus Christus wurde stellvertretend für uns Opfer. Wir müssen keine Opferhaltung einnehmen, sondern wir dürfen aufschauen zu Christus. Das noch zum letzten Mal. Weiter möchte ich gehen im Text. Ich sehe, der Text ist ein bisschen zerstückelt. Es wäre zu lange, das alles vorzulesen. Deswegen lese es zu Hause unbedingt nach. Galater 3, Vers 6 bis 7. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Durch den Glauben in Christus, Jesus, ist jeder nämlich ein Kind Gottes. Denn wie viele in Christus getauft wurden, die haben Christus angezogen. Und noch Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der da ruft, Abba, lieber Vater. Wir wissen, dass wir nicht aus Werken, nicht aus guten Taten gerettet werden, sondern durch Gnade und Glaube. Doch was ist Glaube? Was bedeutet Glaube? Der Titel von unserer heutigen Predigt ist Kein anderer Glaube. Ich habe den Titel so gewählt, einerseits weil er passt zum letzten Titel, Kein anderes Evangelium, aber auch, weil ich denke, dass viele Menschen ein falsches Verständnis von Glaube haben und leider auch viele Christen. Im Galater 3, Vers 1 bis 3 schreibt Paulus: Habt ihr den Geist empfangen, indem ihr nach dem Gesetz gehandelt habt oder durch das Hören des Glaubens? Wieso wollt ihr es mit menschlicher Kraft vollenden? Die Galater haben es nicht begriffen. Und damit wir heute ein bisschen ein besseres Verständnis von Glaube haben, wie es die Bibel versteht, möchte ich mit euch ein bisschen Sprachwissenschaft betreiben. Und zwar wollen wir das hebräische Wort für Glaube ein bisschen näher betrachten. Das hebräische Wort für Glaube hat die gleiche Wortwurzel wie ein Wort, das die meisten von euch kennen. Und zwar wie das Wort Amen. Ich habe es euch hier mitgebracht. Das Wort Glaube heißt Emuna. Und die hebräische Sprache ist so aufgebaut, dass jedes Wort eigentlich drei Wurzelkonsonanten hat. Die Konsonanten sind viel wichtiger als die Vokale. Und ähnliche Worte haben die gleichen Konsonanten. Emuna, das hat einen Konsonant M und N. Und noch vorher einen Konsonant, den man nicht ausspricht. Fragt mich nicht, wieso man eine Sprache erfindet mit Konsonanten, die man nicht ausspricht. Aber ist einfach so. Das habe ich hier gekennzeichnet mit einem Apostroph. Also zuerst kommt der Apostroph, dann das M wie Mem und das N wie Nun. Und ihr seht, es sind die gleichen Konsonanten. Die Vokale, die spielen nicht so eine große Rolle im Hebräischen, aber die Konsonanten sind wichtig. Amen und Emuna, Glaube, das gehört zusammen. Und ich habe es auch noch auf Hebräisch mitgebracht. Aleph, Mem, Nun, von rechts nach links. Das heißt Glaube. Aber das Wort heißt nicht nur Glaube, sondern es hat eine ganze Vielfalt an Bedeutungen. Von links unten gehen wir einen Kreis. Glaube heißt auch Wahrheit. Es heißt auch Treue. Es heißt auch Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Sicherheit, Gewissheit. Es heißt auch Amme. Und im Passiven kann man auch sagen, es heißt getragen sein. Und im Hebräischen muss man so denken, es ist nicht, dass Glaube mal das heißen kann oder das, sondern all diese Bedeutungen, die gehören zusammen. Das muss man zusammendenken. Also der Glaube ist eine Wahrheit, die treu ist, die zuverlässig ist. Der Glaube ist beständig. Der Glaube ist eine Sicherheit, eine Gewissheit. Der Glaube ist eine Amme, ein Getragensein, wie eine Amme ein Kind trägt. Ihr seht, der Glaube ist nicht, wie ich handle. Ich habe guten Glauben oder viel Glauben, wenn ich viel bete. Wenn ich viel in der Bibel lese, wenn ich regelmäßig in Gottesdienst gehe, wenn ich meinen Zehnten in die Gemeinde spende, wenn ich gute Taten mache, wenn ich sozial engagiert bin, wenn ich nicht mehr sündige. Das ist nicht der Glaube, sondern der Glaube ist ein Zustand. Es ist eine Position. Es ist ein Getragensein, wie eine Mutter oder eine Amme ein Kind trägt. Meine Schwester, die hat ein Kleinkind und ich finde es so spannend, sie hat so einen Teil und da so ein Tragetuch, aber so ein halt modernes Tragetuch und da kann man das Kind reinsetzen und dann trägt das Kind einfach die ganze Zeit so rum. Und das Kind da, das sabbert manchmal und dann ist das ganze Oberteil versabbert, aber das stört nicht, sondern sie hat ihr Kind lieb. Und das Kind kann nah an ihrer Brust sein und sie trägt das Kind. Glaube ist ein Glaube, der trägt, eine Kindschaft, die trägt. Glaube ist etwas, was Gott uns schenkt. Wir sehen es hier im Text. Habt ihr den Geist empfangen, indem ihr eine Handlung gemacht habt, indem ihr viel gebetet habt, indem ihr gespendet habt, oder habt ihr den Geist empfangen, indem ihr den Glauben gehört habt? Hören, das ist ein Organ, das Ohr ist ein Organ, mit dem man empfängt. Nicht ein aktives Organ, sondern ein passives Organ. Wir hören den Glauben. Glauben ist nicht das, was du tust, sondern das, was Gott dir schenkt im Geist. Vielleicht hast du manchmal Zweifel in deinem Leben. Du kommst ans Ende deiner Kräfte. Du hast keinen Glauben mehr. Du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Du hast die Orientierung verloren. Dann ist es nicht dein Glaube, an dem du dich festhältst, sondern es ist der Glaube von Gott, mit dem Gott dich festhält. Gott hält dich fest. Die Liebe Gottes besteht darin, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Gott uns geliebt hat und seinen Sohn hingab für uns. Gott hält uns fest. Gott trägt uns wie eine Amme ihr Kind trägt. Die menschliche Kraft, mit der wir glauben wollen, das ist eine Kraft von unten. Die göttliche Kraft, mit der Gott uns im Glauben trägt, der Heilige Geist, ist eine Kraft von oben. Der Glaube entmutigt uns erstmal. Er nimmt uns allen Mut. Wie ist es zu verstehen? November war es in Wien eine Geschichte, die sich leider schon oft wiederholt hat. Da ist ein junger Mann, der hat die Baustelle überquert, ist bei einem Baustellenkran hochgeklettert, 60 Meter hoch, hat sein Handy mitgenommen, sich gefilmt, hat da Klimmzüge gemacht und ja, der Typ, der war echt mutig. Ich würde sowas nicht machen, ich getraue mich nicht, ich habe Höhenangst. Der Mann ist da hochgeklettert, hat da Klimmzüge gemacht, der war mutig. Man könnte aber auch sagen, er war waghalsig. Oder er war dumm. Leider hat er seine Kraft verloren, ist runtergestürzt und gestorben. Glaube entmutigt uns. Entmutigt uns, an unserer eigenen Kraft festzuhalten. Der Glaube entmutigt uns, auf uns selber zu bauen. Er entmutigt uns, dumme Sachen zu machen. Und der Glaube ermutigt uns. Er ermutigt uns, loszulassen, uns in Gottes Hände zu begeben, nicht mehr aktiv zu werkeln, nicht mehr auf uns zu schauen, sondern auf Gott zu schauen. Wenn es darum geht, dass ich bete, dass ich Bibel lese, dass ich in Gottesdienst gehe, dann geht es immer um mich und nicht um Gott. Aber im Glauben geht es darum, was Gott für dich getan hat, was Gott für dich tut. Er hält an dir fest. Er kommt uns nahe. Er begleitet uns. Er ist da, wenn wir durchs Todestal durchwandern, wenn wir Schwierigkeiten haben in unserem Leben. Er ist da. Es geht um Gott. Gott hält uns fest. Der Glaube entmutigt uns, auf uns zu schauen und ermutigt uns, auf Gott zu schauen. Nicht wir müssen leisten, sondern Gott hat bereits geleistet. Abraham hatte geglaubt. Abraham hatte Glauben. Wenn wir die Geschichte der Bibel angucken, die darin ein bisschen bewandert sind, die wissen, dass Abraham einige Jahre vor Mose gelebt hat. Die ersten Bücher in der Bibel sind die 5 Bücher von Mose. Das heißt, Abraham kannte das Gesetz Gottes gar noch nicht. Er wusste nichts, was man tun muss, sondern Gott ist ihm begegnet. Gott hat Abraham gerufen und Abraham hat sich auf diesen Ruf eingelassen. Die Gesetze, die kamen erst später. Der Glaube beginnt vorher. Der Glaube hält an der Verheißung Gottes fest. Wenn wir unseren Glauben anhand von den Gesetzen festmachen, was wir tun müssen, was wir nicht tun müssen, dürfen, und nicht über diese Gesetze hinausschauen, dann vertrauen wir der Verheißung Gottes nicht. Gott möchte dich, genauso wie Abraham, zu einem Volk machen, zu seinem Volk. Und er möchte dich in ein neues Land führen. Er möchte dich ins ewige Jerusalem führen. Vertrauen wir der Verheißung Gottes und nicht unserer eigenen Kraft. Und Jesus sagt, Abraham sah mich und er freute sich dabei. Und theologisch ist es sehr naheliegend, weil die Geschichte ging ja noch weiter bei Abraham. Abraham war dann so vom Glauben erfasst, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn, sein Liebstes für Gott hinzugeben, seinen Sohn zu opfern. Und da kam der Engel des Herrn und sagte, stopp, ich opfere jemand anders für dich. Und es ist sehr naheliegend, das war auf dem Berg Moria, dem Tempelberg, und es ist sehr naheliegend, dass da Abraham Jesus, den Gekreuzigten, vor Augen sah. Und da Abraham sah, okay, es geht nicht um das Opfer, das ich bringe. Ich bin bereit, mein Liebstes hinzugeben, aber darum geht es nicht. Gott hat sein Liebstes hingegeben für mich. Jesus Christus wurde für mich Opfer. Ich muss nicht mehr eine Opferhaltung einnehmen. Durch den Glauben in Christus Jesus werden wir Kinder Gottes. Nicht an Jesus Christus, heißt es da im Urtext, sondern in Jesus Christus. Das ist nicht eine alte Übersetzung. Die Übersetzung ist brandneu. Die habe ich selber gemacht vor einigen Tagen. Das ist eine relativ wortgetreue Übersetzung und es heißt in Jesus Christus. Glaube ist eine Position, in Gott zu sein, in Gott zu bleiben. Jesus sagt, bleibt in mir, bleibt in meinem Wort, bleibt in meiner Liebe. Wo bist du? In Gott? Oder ganz woanders? Nicht wie handelst du, sondern wo bist du? Wenn wir in Christus getauft werden, dann wird uns Christus angezogen. Wenn wir von Gott überführt werden und uns bekehren, wenn wir wiedergeboren sind und uns taufen lassen in Jesus Christus, dann zieht uns Gott ein neues Gewand an. Das Gewand von Jesus Christus, von der Sohnschaft Jesus. Jesus selber ist Gottes Sohn. Und wir werden Jesus gleich. Wir werden auch Kind Gottes. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen, sagt Jesus. Er guckt nicht zuerst, was wir getan haben. Okay, du hast wieder versagt. Du hast wieder gelogen. Du hast gestohlen, du hast betrogen. Und denkt sich, oh Mann, nicht schon wieder. Nein. Er guckt auf dich und sagt, wow, das ist mein geliebtes Kind. Wow. Diese Person liebe ich. Diese Person liebe ich über alles. Und vielleicht denkt ihr dann manchmal, es tut mir so weh, dass sie wieder mal in die falsche Richtung gerannt ist. Es tut mir so weh, dass sie wieder gefallen ist. Ich möchte ihr wieder aufhelfen und ihr zeigen, dass es nicht um ihre eigene Werke geht, sondern dass du als Kind Gottes von mir, Jesus Christus, einfach getragen werden kannst. Wir müssen nicht mehr wie Sklaven auf einer Sklavengaläre ans Ziel rudern, sondern wir dürfen uns tragen lassen, weil wir Kinder Gottes sind. Ist dann das Gesetz schlecht? Nein. Gottes Gesetz ist von Gott und deswegen ist es gut. Jesus Christus ist nicht gekommen, um zu relativieren, auch nicht um zu moralisieren. Er ist nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Gottes Ordnungen sind gut. Sie sind Riegel, Regel und Spiegel für unser Leben. Sie sind Regel, weil sie uns zeigen, was ein gutes Leben ist und woran wir uns orientieren können. Sie sind Riegel, weil sie sagen, hey, auf diese Baustelle solltest du nicht gehen. Auf diesen Kran solltest du nicht hochklettern. Auch nicht nur die Hälfte, sondern gar nicht. weil du könntest da runterfallen. Und sie sind vor allem Spiegel, weil sie uns zeigen, wo wir stehen, wo wir sind. Sind wir noch in Christus oder sind wir ganz woanders? Sie zeigen uns auf. Du brauchst Jesus. Paulus schreibt ein paar Verse weiter vorne, das Gesetz ist uns ein Zuchtmeister gewesen auf Christus hin. Und im Römerbrief schreibt er, das Ziel vom Gesetz ist Christus. Christus ist das Ziel des Gesetzes. Andere Übersetzungen schreiben das Ende. Damit ist Ziel Ende zu verstehen, wie in einem Lauf. Am Ende kommt das Ziel. Das Gesetz soll uns auf Christus richten. Nicht, dass wir uns nach dem Gesetz auf das Gesetz richten, sondern auf Christus hin. Wenn wir im Moralismus verfallen, dann gucken wir nur aufs Gesetz und nicht mehr auf Christus. Das Gesetz zeigt uns, dass wir Christus brauchen. Es ruft uns auf. Geh nicht mehr diesen Weg, der ist schlecht. Kehr um zu Jesus. Halt nicht mehr an deiner eigenen Kraft fest, sondern lass dich tragen von Jesus. Du schaffst es nicht aus deiner eigenen Kraft. Hab weniger Selbstvertrauen und mehr Gottesvertrauen. Das Gesetz ist eine gute Ordnung, eine heilsame Botschaft für uns. Wenn Jesus sagt, es ist nicht gut, dass du dich scheiden lässt, oder wenn Jesus sagt, es ist besser, es ist gut, dass Sexualität in die Ehe gehört, und wenn Gott sagt, wir sollen die Gemeinde nicht verlassen, die Gemeinschaft nicht verlassen. Wenn Jesus sagt, wir sollen nicht betrügen oder wir sollen nicht lügen. Wir sollen uns nicht an Süchten hängen. Wir sollen nicht fressen und saufen. Dann nicht, weil Gott uns niederdrücken will und uns kaputt machen will, sondern weil er uns sagt, die Sünde, die macht dich kaputt. Ich habe eine gute Ordnung geschaffen, um dich zu schützen. Und wenn du in dem Schutz bist, dann geht es dir besser. Jetzt müssen wir ganz gut aufpassen, weil wir Christen, wir neigen dazu, die Sünden, die wir selber nicht machen, sehr stark zu gewichten. Die Sünde, die andere gemacht haben, das sind die schlimmsten Sünden. Und sobald wir mal fallen, dann haben wir plötzlich mal Verständnis für die Menschen. Und vorher war es das Schlimmste. Wir gucken auf die anderen und denken, so schlimm bin ich nicht. Aber in Wahrheit ist die schlimmste Sünde die Sünde, die wir tun. Warum? Weil mit der Sünde, die wir tun, zerstören wir unser eigenes Leben. Wenn irgendein Mensch vor 200 Jahren ein Massenmörder war, dann betrifft es uns nicht wirklich. Aber wenn ich lieblos bin zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern, dann zerstöre ich mich selber. Wenn ich Hass habe, dann zerfrisst das mich. Als ich jung war, Teenager, okay, ich bin immer noch jung, aber mir wurde gestern gesagt, dass ich jetzt in der Gemeinde ein Ältester bin. Von dem her bin ich nicht mehr jung, aber als ich noch ein bisschen jünger war, Teenager, da habe ich mich von Gott losgesagt, weil ich dachte, Gott wäre so ein Gott, ein strenger Gott, der mein Leben einschränken möchte. Und ich habe mein eigenes Leben gelebt. Und ich hatte nicht eine ganz einfache Kindheit, viele Schwierigkeiten. Und ich hatte einen großen Hass in mir, einen Hass auf alle Autoritätspersonen, auf meine Eltern, auf meine Geschwister, auf meine Lehrer und auf mich selber. Und der Hass war so groß, dass in meinem Magen die ganze Magensäure zu sich zusammenzog und die Speiseröhre hinaufkam. Und es hat meine ganze Speiseröhre kaputt gemacht. Hass hat mich innerlich zerfressen. Nicht nur seelisch, sondern körperlich. Und die Sünde, die macht uns kaputt. Wenn Gott sagt, das ist Sünde, dann will er dich nicht niederdrücken, sondern er sagt, das macht dich kaputt und deine Mitmenschen und die Schöpfung. Sowohl seelisch wie auch körperlich. Deswegen fliehen wir von der Sünde. Wir gucken aufs Gesetz und gucken, was nicht gut ist für unser Leben und fliehen von der Sünde in Gottes Armen. Nicht, wir gucken auf das Gesetz und machen Bodybuilding und steigen dann nochmal auf den Kran und hoffen, dass diesmal uns die Kraft hält und wir nicht runterfallen, sondern wir fliehen in Gottes Armen und sagen, okay, ich lasse mich einschränken und tragen von Gott und mach nicht mehr alles, was mich kaputt macht. Geh nicht mehr auf den Kran hoch und fall vielleicht runter. Vielleicht bist du schon ein paar Mal hochgestiegen und es ist noch nichts passiert, es ist glimpflich ausgegangen, dann hast du Glück gehabt. Aber wenn wir unsere Grenzen ausloten, wenn wir gucken, was kann ich machen, wie weit kann ich gehen, dann werden wir früher oder später fallen. Wir alle sind bereits gefallen und wir leben aus der Vergebung. Wir müssen immer wieder umkehren. Und deswegen ist es so wichtig, das Kreuz immer wieder vor Augen zu malen. Das Kreuz ist nicht das ABC des Evangeliums, der Anfang und jetzt können wir weitergehen, sondern es ist A bis Z. Es durchdringt alles. Wir müssen immer wieder aufs Kreuz schauen. Glaube ist eine Kindschaft, die trägt. Weil wir Kinder sind, hat Gott uns den Geist der Sohnschaft gegeben und in unsere Herzen gesandt. Und wir können rufen, aber lieber Vater. Wir können zu Gott gehen, nicht wie einen autoritären Meister, der uns niederdrücken will. Und wir müssen uns klein machen, uns bücken. Sondern wir können zu Gott gehen, wie zu einem liebenvollen Vater und sagen, aber Vater, geliebter Vater. Und Gott sagt, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Wir können kommen, wie wir sind, trotz unseres Scheiterns, trotz unseren Fehlern, obwohl wir versagt haben. Und gerade weil wir versagt haben, können wir zurückkommen zum geliebten Vater. Wir müssen keine Sklavenmentalität haben. Wir müssen keine Knechtschaft einnehmen, sondern wir können geliebte Kinder sein. Glaube ist nicht unsere Frömmigkeit, wie gut wir leben, sondern Glauben ist getragt sein von Gott. Und wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir uns überlegen, wo stehe ich eigentlich? Baue ich noch auf meine eigene Kraft? Bin ich der, der Glauben produziert? Oder empfange ich Glauben mit offenen Händen? Bin ich vor Gottes Thron und bringe noch meine Leistungen? Oder komme ich mit leeren Händen und sage, Herr, ich will empfangen, beschenk du mich. Ja, ich hasse die Sünde und ich will, dass du, und ich wünsche mir, dass du mich erneuerst, mich heiligst, weil ich weiß, dass der Glaube, den du mir schenkst, mich trägt. In welchem Licht sind wir? Im Scheinwerferlicht unser Selbstvertrauen oder im Licht Christi? Wir nehmen uns jetzt eine Zeit, die Band spielt ein bisschen Musik. Und ich möchte noch beten. Herr, wir bitten dich, dass wir zu der Zeit nochmal uns reflektieren können, aber dass wir ganz schnell auf dich schauen dürfen, Herr, auf deine Kraft. Gib uns eine Zeit der Ruhe und der Besinnung.